Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir diesen Sonntag mit einem der erfolgreichsten Autoren unserer Zeit verbringen, Pater Anselm Grün. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Über 300 Bücher hat er bis heute veröffentlicht. Über 16 Millionen Bücher verkauft. Also es kann gut sein, dass auch bei Ihnen daheim eines seiner Bücher liegt. Was frühstücken Sie von morgens eigentlich am liebsten, so jetzt ganz gemütlich, so um 10?
Ich esse immer Müsli und trinke Kaffee dazu.
Wahrscheinlich ein bisschen früher, oder? Von der Zeit her.
Ja, Sonntag ist etwas früher, etwa um 7 Uhr, sonst ja um 7 Uhr meistens. Wir stehen schon um 20.05 Uhr auf.
Und dann wird gleich gebetet, also gehen Sie in die Kirche, oder?
Am Morgen ist erst Gebet, dann Meditation, dann Eucharistiefeier und dann ist Frühstück.
Sie sind ja nicht nur Autor, sondern auch Coach, Referent und ganz nebenbei noch Benediktinerpater. Wann hatten Sie das letzte Mal Zeit, 2 Stunden lang zu frühstücken?
Na, so lang Frühstück nie. Also Frühstück ist ja bei uns immer schweigend. Das dauert meistens 10 Minuten.
10 Minuten, okay. Wir lassen uns jetzt gemütlich Zeit hier aus Südtirol 1 und wünschen auch Ihnen daheim einen schönen Sonntag. Ihr Sonntag, es ist kurz nach 10, den schönsten Tag der Woche verbringen wir mit einem der spannendsten Pfarrer unserer Zeit, Anselm Grün. Seine Bücher wurden in mindestens 30 Sprachen übersetzt, über 16 Millionen hat er insgesamt verkauft. Sie müssen ja eigentlich mehrfacher Millionär sein.
Ja, wenn ich das Geld selber verdienen würde, dann schon, aber das Geld kommt natürlich zum Kloster. Wir haben ja eine Mission, wir haben eine Schule, die müssen wir unterstützen und das Geld kommt einfach ins Kloster. Ich verdiene es gar nichts und ich brauche genauso wenig wie meine Mitbrüder.
Sie leben ja sehr bescheiden im Monat. Kommen Sie mit durchschnittlich 30 Euro aus?
Ja, normalerweise brauche ich ja nichts. Jetzt bei der Fahrt hier brauche ich natürlich mehr. Da muss ich Maut zahlen und so weiter und zwischendurch meinen Cappuccino trinken. Aber sonst brauche ich nichts.
Jetzt denken sich einige sicher, Pater Anselm Grün hat über 300 Bücher geschrieben. Da muss er doch sein halbes Leben lang beim Schreiben verbracht haben. Stimmt so nicht, denn lange Zeit haben Sie dafür gerade mal 6 Stunden in der Woche investiert.
Ja, ich habe einen guten Rhythmus. Also am Dienstag und Donnerstagmorgen zwischen 6 und 8, weil da habe ich abends die Messe, ist morgens die Messe frei. Und am Sonntagnachmittag zwischen 2 und 5, je nachdem, wie ich Zeit habe, 6 bis 7 Stunden. Immer ist natürlich der Sonntag nicht frei, wenn ich weiter weg bin und komme ich erst später heim. Aber so im Durchschnitt kann ich sagen, 6 Stunden in der Woche.
Ist das Ihre große Leidenschaft? Wollten Sie immer schon Schriftsteller werden oder kam das mit der Zeit?
Ich wollte nicht unbedingt Schriftsteller werden, ich wollte Theologe werden, Seelsorger werden. Und dann kam der Abt auf die Idee, dass ich Betriebswirtschaft studiere und Zellerar werde. Das war für mich erst einmal eine Krise. Aber dann haben wir versucht, so die Erfahrung des Mönchtums mit der Psychologie zu verbinden, einige Mitbrüder und ich. Und da habe ich dann so eine Kleinschrift mal geschrieben. Und das war so der erste Versuch. Und die Menschen haben gespürt, ja, das ist eine gute Sprache, einfach die alten Erfahrungen in unsere Zeit zu übersetzen. Und dann ist es einfach so weitergegangen.
300 Bücher haben Sie bis jetzt geschrieben. Haben Sie einige noch im Petto? Noch gar nicht veröffentlicht, kann ich mir vorstellen, oder?
Ja, natürlich, ich schreibe immer, aber ich habe eigentlich keine großen Pläne, dass ich jetzt noch viel schreiben muss.
Ja.
Gut, eins ist jetzt geplant mit Thomas Hallig, einem tschechischen Priester und Philosophieprofessor, über Atheismus im Alltag, so wie, wie reagieren wir Christen darauf, auf diese Frage, die heute wieder aktuell ist. Ja, und dann noch eins über die Bilder der Seele im Laufe des Kirchenjahres, die heilende Kraft der Feste.
Anselm Grün, der Benediktinerpater, ist einer der meistgelesenen Autoren der Gegenwart. Worüber er am liebsten schreibt und warum das so erfolgreich ist, darüber wollen wir uns gleich unterhalten hier auf Südtirol 1 und wir wünschen Ihnen natürlich einen schönen Sonntag. Feuer und Flamme, das Sonntagsfrühstück heute mit Bestsellerautor Pater Anselm Grün. Hunderte Vorträge hält er Jahr für Jahr. Die Gespräche mit Menschen vor Ort geben ihm Inspiration für neue Bücher. Würden Sie das so stehen lassen? Sind das die Gespräche, die Ihnen immer wieder neuen Stoff geben?
Ja, großen Teil sind es die Gespräche. Dann gibt es natürlich immer wieder auch Gespräche mit den Lektoren oder dem Verlag. Die haben auch ihre Ideen. Aber ich muss dann immer spüren, springt da was an in mir? oder ist es nur ein Wunsch des Verlags, damit er was verkauft? Und dann schreibe ich natürlich nichts, das muss auch für mich stimmen. Mhm. Aber die Gespräche mit anderen Menschen oder die nach den Vorträgen sind immer Fragen, da spüre ich, was die Menschen so bewegt. Und in der Antwort merke ich, die Antwort war noch nicht gut genug. Das kann ich nochmal besser reflektieren. Und im Schreiben ist für mich eine Weise, die Fragen der Menschen zu reflektieren und auch so zu schreiben, dass ich mir selber eine Antwort gebe.
Das Erfolgsrezept Ihrer Bücher ist also, dass Sie uns Menschen Antworten auch auf die wichtigsten Fragen des Lebens geben, oder?
Das ja, ich versuche erstmal zu hören, was haben die Menschen für Fragen. Nicht, dass ich irgendwas, eine Theorie mache und die den Menschen überstülpe. Und das Zweite ist sicher, dass ich versuche, einfach zu schreiben und dass ich versuche, nicht zu bewerten. Also nicht, die Menschen dürfen sein, wie sie sind und wir schauen, wie gehen wir damit um. Aber ich will nicht weder bewerten noch so schnelle Ratgeberbücher schreiben, wie das heute oft üblich ist. Ich will nicht Rat geben, sondern ich will die Menschen in Berührung bringen mit der Weisheit ihrer eigenen Seele.
50 Engel für das Jahr, ein Inspirationsbuch, das Glück der Gelassenheit im ABC der Lebenskunst, die 10 Gebote, wirklich nur eine ganz, ganz, ganz kleine Auswahl aus Ihren Werken. Auf welche sind Sie aber besonders stolz, denn das sind ja alles Ihre Babys.
Gut, das meistverkaufte ist natürlich das 50 Engel für das Jahr, schon 1,3 Millionen verkauft, aber stolz bin ich eigentlich mehr auf so Bücher zum Beispiel wie die 4 Evangelien, die ich ausgelegt habe, oder Wege, verwandle deine Angst, oder Wege durch die Depression, wo ich biblische Texte als Hilfe genommen habe, wie wir da mit psychologischen Themen letztlich, mit Angst, mit Depression umgehen. Also das waren sicher sorgfältige Bücher. Dann gibt es viele kleine Geschenkbücher, aber die sind jetzt nicht der Gipfel des Schreibens, obwohl zum Beispiel dieses Du wirst getröstet, wo ich für Trauernde schreibe, da bin ich schon auch stolz, weil das so spontan gekommen ist und ich glaube, dass ich, also viele Trauernde haben mir erzählt, das hilft ihnen in ihrer Trauer.
Schreiben Sie am Computer logischerweise, ja, ja, oder? Und Sie sind ja auch sehr aktiv im Internet, oder? Da, wir haben auch miteinander gemailt.
Ja, ich maile, dann, aber sonst im Internet selber mache ich nicht so viel. Also ich die Informationen suche nicht im Internet, sondern da gehe ich lieber in die Bibliothek, da bin ich eher konservativ.
Wir wünschen Ihnen daheim natürlich auch einen ganz schönen Sonntag mit uns. Gemütlichen Sonntag ins Land. Wir haben ja heute das Glück, mit Pater Anselm Grün zu frühstücken. Knapp eine halbe Stunde sitzen wir schon hier am Frühstückstisch. Wenn ich Sie so anschaue, also Sie strahlen das Glück eigentlich aus. Dieses Glück, woher nehmen Sie das, dass Sie das regelrecht schon ausstrahlen? Also als ich sich vorher an der Tür begrüßt habe, da dachte ich mir schon, boah, diesem Mann geht's richtig gut. Also der strahlt vor Glück.
Ja, Glück ist natürlich ein großes Wort, aber ich bin dankbar für mein Leben, dankbar, dass Gott mir viele Gaben auch geschenkt hat. Heute die Vorträge, die ich in letzter Zeit gehalten habe, gerade hier in Südtirol, da habe ich auch viel Dankbarkeit erfahren und spüre, ja, das tut mir auch gut, wenn die Leute berührt werden. Und ich denke schon, dass ich zufrieden bin mit meinem Leben. Ich bin seit 51 Jahren Mönch und das passt für mich so. Und die Vorträge geben mir auch Energie, wenn man spürt, die Menschen werden berührt. Da gibt es ein Gespräch zwischen ihnen und mir. Das tut mir auch gut.
Jetzt hat jeder von uns einen Job, muss das Leben meistern. Da spielt natürlich Geld eine wichtige Rolle, vielleicht eine zu große Rolle. Sie sagen ja, Geld gefährdet die innere Freiheit. Wie genau, also wie meinen Sie das?
Gut, ich musste als Tellerei ja auch mit viel Geld umgehen. Also ja. Geld gehört zum Leben. Wichtig ist, dass ich eine innere Freiheit gegenüber dem Geld habe und dass ich sorgfältig damit umgehe, aber mich nicht davon definiere, weil wenn ich mich vom Geld definiere, dann ist die Gefahr, dass ich einen inneren Mangel zuschütte mit Geld und dann ist es nie genug, weil das ist dann fast ohne Boden. Also wenn ich mich vom Geld definiere, ist es gefährlich, aber ich erlebe natürlich auch Christen, die gar nicht damit zurechtkommen, dass ich mit Geld umgehe, zum Beispiel an der Börse und so weiter. Das gehört für mich auch dazu, wenn ich ein Kloster für die Zukunft sichern will, dann muss ich auch intelligente Geldgeschäfte machen. Und das ist für mich ganz normal, aber ich brauche eine innere Freiheit. Ich darf mich nicht von der Gier leiten lassen. Also jeder, der von der Gier sich leiten lässt oder von der Angst, der verliert immer.
Also wie schaut der Weg jetzt ganz konkret zum Glück aus für jeden Einzelnen von uns?
Das Wichtigste ist, dass ich versuche, mich selber anzunehmen. Und ich erlebe viele Menschen, denen es nicht gut geht, weil die Bilder, die sie von sich haben, nicht übereinstimmen mit ihrer Realität. Mhm. Also erst muss ich mal Abschied nehmen von Illusionen und sagen, was hat Gott mir gegeben? Ich darf mich nicht vergleichen. Also vergleichen ist ein Weg zum Unglücklichsein, weil es gibt immer Menschen, die mehr haben als ich. Also mehr Fähigkeiten, mehr beliebter sind und wie auch immer. Also ich muss sagen, wer bin ich? Und dieses auch sich bescheiden mit meinem Leben und nicht meinen, ich muss der Beste sein. Heute ist die Gefahr, dass uns von der Gesellschaft vorgegaukelt wird.
Ja.
Wir müssen immer die Besten sein und immer was Besonderes sein, die eigene Durchschnittlichkeit anzunehmen. Das ist für mich auch ein Weg zum Glück.
Mhm. Wann wurde Ihnen eigentlich das erste Mal so richtig bewusst, ich bin glücklich? War das auch, kann man vorstellen, auch ein Weg dorthin, oder?
Gut, ich habe immer wieder dankbare Erfahrungen gemacht, auch von Gottesdiensten, wo ich das Gefühl habe, das stimmt. Und ich habe lange Jugendarbeit gemacht und wenn eine Silvesternacht so einen ganz langen Gottesdienst gefeiert haben und die Leute ganz berührt waren, dann war ich auch glücklich. Mhm. Oder in der Stille, wenn ich meditiere, dann spüre ich manchmal, ja, es stimmt so und es ist gut so, einfach nur da zu sein, dankbar zu sein, ohne sich beweisen zu müssen, ohne sich rechtfertigen zu müssen. Das sind dann Erfahrungen von Glück. Aber ich kann Glück nicht festhalten.
Ja. Pater Anselm Grün hält auch immer wieder Seminare für Manager ab. Welche Werte er dabei vermitteln möchte, darüber unterhalten wir uns gleich hier auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Gut, dass wir gemeinsam dieses Wochenende verbringen. Pater Anselm Grün genießt mit uns heute den Sonntagscafé. Er ist einer der gefragtesten Manager-Coaches. Wie viele richtig glückliche, zufriedene Manager haben Sie eigentlich bis heute kennengelernt?
Gut, viele Manager sind am Anfang, wenn sie im Kurs sind, nicht so ganz glücklich. Die leiden unter dem Druck, den sie erfahren, leiden unter der Situation in ihren Firmen. Aber ich habe auch Menschen erlebt, die zufrieden sind, die dankbar sind, weil sie eben auch Werte leben, weil sie da schon einen Weg gegangen sind in der Firma. Bei den Kursen erlebe ich dann oft Menschen, die dankbar sind, die sagen, das tut uns gut, einfach nicht moralisiert zu werden, nicht angeklagt zu werden, sondern verstanden zu werden. Und ich erlebe durchaus viele Manager, die ihre Mitarbeiter gut behandeln wollen und die auch sich danach sehnen, selber innerlich zur Ruhe zu kommen, die das Gefühl haben, ich brauche auch eine Spiritualität, um gut Menschen führen zu können.
Also welche Werte, jetzt ganz konkret, vermitteln Sie diesen Managern?
Gut, zunächst mal die klassischen griechischen Werte wie Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß und Klugheit, aber dann auch die christlichen wie Glauben. Glaube hat das auch mit Vertrauen zu tun, dass ich den Menschen vertraue an das Gute, glaube. Glauben heißt auch, dass ich an den Menschen glaube. Glaube drückt sich vor allem von einer guten Sprache aus. Die Frage, ob ich glaube oder nicht, erkenne ich an meiner Sprache, ob ich gut über Menschen spreche und zu Menschen spreche. Dann Hoffnung, dass ich mit meiner Arbeit Hoffnung vermittle, nicht nur meinen Mitarbeitern, sondern auch der Gesellschaft. Und letztlich Liebe, dass ich mit Wohlwollen meine Mitarbeiter behandle. Und Liebe heißt immer wieder, dass ich meine eigenen Emotionen reinige, denn bei jeder Arbeit und Führungsaufgabe gibt es auch Ärger, Enttäuschungen und manche Manager treiben dann emotionale Umweltverschmutzung, weil sie einfach ihre Unlust, ihren Ärger dann weitergeben. Insofern ist das eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe und ich kann nur andere führen, wenn ich auch einen spirituellen Weg gehe, wenn ich ehrlich mir selber begegne und eben diese Emotionen reinige.
Und wir hoffen jetzt, dass alle Chefs im Land gut zugehört haben. Schönen Sonntag. Willkommen zurück bei uns nach wie vor Pater Anselm Grün, Bestseller-Autor, Manager-Coach, aber auch Lebensberater. In seinen Büchern geht es oft um die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie sich das erste Mal mit dieser Frage beschäftigt haben?
Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist schon sehr früh gekommen, schon ja, so mit 19 Jahren habe ich mich gefragt, was will ich mit meinem Leben? Damals war ich von der Erstkommunion sehr begeistert und da war schon so die Ahnung, ja, ich könnte es weitergeben, ich könnte andere Menschen da auch begeistern. Also es war schon da eine ganz frühe Frage und dann natürlich in der Pubertät vom Abitur immer wieder die Frage, was ist das Ziel meines Lebens?
Das Streben des Einzelnen nach Glück, ist das der Sinn des Lebens?
Nein, das ist nicht. Glück ist eine Reaktion auf ein sinnvolles Leben. Mhm. Aber wenn ich Glück als Sinn meines Lebens sehe, dann bin ich fixiert auf das Glück und dann werde ich meistens unglücklich und habe zu hohe Erwartungen an das Glück. Also, aber wenn ich lebe, wenn ich mich hingebe, wenn ich mich ganz auf Menschen einlasse, auf eine Arbeit und dankbar bin, dann bin ich auch glücklich. Mhm. Bruder David Steindl-Rast, dieser österreichische Benediktiner, sagt einmal, ich bin nicht dankbar, weil ich glücklich bin, sondern ich bin glücklich, weil ich dankbar bin.
Da ist was dran. Geht es also mehr um die Frage jetzt, welche Spur möchte ich eingraben in dieser Welt, haben Sie mal selbst gesagt. Was möchte ich hinterlassen?
Das ist für mich eine ganz wichtige Frage. Das sage ich immer den Menschen, auch alten Menschen, die manchmal verbittert sind. Ich sage, ja, welche Spur möchtest du jetzt noch eingraben? Das Leben bisher, das war so, wie es war, aber jetzt im Alter, welche Spur möchtest du noch eingraben? Und das ist eben wichtig, keine Spur der Bitterkeit oder des Vorwurfs einzugraben, sondern eine Spur von Hoffnung, eine Spur von Barmherzigkeit. Wenn ich selber mich frage, welche Spur möchte ich hinterlassen, ist es eine Spur von Weite, ein weites Herz und von, ja, auch von Liebe, dass die Menschen spüren, ich mag sie und ich will sie nicht belehren, sondern weil ich sie mag, versuche ich auch was zu schreiben, das ihnen gut tut.
Glauben Sie eigentlich, dass jeder mit einem Auftrag auf die Welt gekommen ist?
Für mich ist der Sinn des Lebens einmal, dass ich ganz ich selber werde. Also jeder ist einmalig, welches ist das Bild. Aber die zweite Frage ist dann schon auch, was ist meine Sendung? Also wenn ich immer nur nach dem Glück frage, geht es immer um das eigene Wohlfühlen. Und Jesus hat die Jünger gesandt mit dem Auftrag. Und ich denke schon, dass jeder auch einen Auftrag hat. Allerdings dürfen wir den Auftrag nicht so groß sehen, also dass ich die ganze Welt verändern muss. Der eine hat den Auftrag, Vater oder Mutter zu sein oder dort, wo er ist, eben die Welt ein Stück menschlicher zu machen. Aber dass wir einen Auftrag haben, diese Welt auch mitzugestalten, das glaube ich auf jeden Fall.
Was raten Sie eigentlich den Menschen, die ihren Weg noch nicht gefunden haben?
Ich rate den Menschen, erstmal in sich hineinzuhorchen. Wer bist du eigentlich? Was sind deine Stärken? Was hast du erlebt an Fähigkeiten, aber auch an Verletzungen? Und oft sind ja auch die Wunden das Einfallstor, wo wir unsere eigenen Stärken entdecken. Hildegard von Bingen sagt, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, die Wunden in Perlen zu verwandeln. Also ich sage, was sind deine Fähigkeiten? Und wenn du dein Leben anschaust, wo bist du begeistert? Wo kommt dein Leben in Fluss? Wo blüht da was auf? Stell dir einfach das vor. Und ein anderer Weg ist, auch in die Kindheit zu schauen. Wo konntest du als Kind stundenlang dich beschäftigen, voller Begeisterung? Da war ja eine Lebendigkeit da. Und wie kannst du dieses Bild jetzt in dein Leben integrieren, dass du das, was du als Kind erahnt hast, jetzt auf erwachsene Weise lebst?
Also ich habe immer mit dem Kassettenrekorder gespielt, deshalb bin ich heute wahrscheinlich beim Radio.
Ja, die Frage ist natürlich, was war die Leidenschaft?
Eben das Technische.
Das Technische, was zu hören. Ja. Und klar, diese Leidenschaft. Zum Beispiel, ich habe einen Priester begleitet, der war müde geworden, hat keine Lust mehr gehabt. Das hat sowieso ganz weg, immer weniger Leute gehen in die Kirche. Und der hat als Kind leidenschaftlich gern Bäche angestaut. Das hat zwar nie richtig funktioniert, aber dann hat er gemerkt, ja, Seelsorge heißt, den Lebenslauf von Menschen umleiten, wenn es in eine falsche Richtung geht oder wenn was in Stocken gerät, wieder zum Fließen zu bringen.
Pater Anselm Grün, ein waschechter Bohr, der auch Südtirol sehr gut kennt, über unser Land und über das Wort Heimat, wollen wir uns gleich mit ihm unterhalten, hier auf Südtirol 1. Ja, Sonntag, schön, dass wir ihn gemeinsam verbringen und ja mit einem der erfolgreichsten deutschen Autoren, Pater Anselm Grün. Wir haben gerade eben über Glück gesprochen auch. Macht sie Südtirol auch ein bisschen glücklich, unsere Heimat?
Ich bin sehr gerne in Südtirol. Ich war das erste Mal 1962 mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad, ja.
Das war im Ahrntal. Aber damals war noch kein Tourismus und manche Hütten waren noch geschlossen. Aber es hat mich damals schon fasziniert und ich war jetzt auch zweimal noch weiter im Ahrntal mit meinen Geschwistern in Urlaub. und auch hier in Südtirol in Säben oder in Brixen öfter zu Vorträgen. Doch es ist ein schönes Land, wenn ich jetzt gerade von Bruneck hergefahren bin, ist eine schöne Landschaft und bei Säben vorbei, das sind einfach schöne Blicke. Mhm. Und Schönheit ist für mich auch etwas Wesentliches. Du hast gesagt, Schönheit wird die Welt retten, also Schönheit tut auch der Seele gut.
Mhm. Wenn Sie an Südtirol denken, was geht Ihnen dann ganz spontan durch den Kopf?
Die freundlichen Menschen, auch der gute Rotwein, das Gemütliche und natürlich die Berge, die Schönheit der Berge.
Mhm. Wobei wir beim Wort Heimat sind auch, jetzt sind Sie als Referent weltweit unterwegs, ist es nicht auch die Heimat, die jeden von uns ein Stückchen stärker vielleicht macht?
Heimat ist für mich ganz wichtig. Ich habe auch ein Buch geschrieben über Zuhause sein, wo bin ich daheim? Und die Frage, was macht die Heimat aus? Mhm. Ernst Bloch sagt ja, die Heimat ist etwas, was in die Kindheit hineinleuchtet, aber wo noch keiner war. Und die deutsche Sprache sagt ja, Heimat und Geheimnis hängt zusammen. Also warum fühle ich mich daheim? Weil ich als Kind ein Geheimnis gespürt habe. Die Eltern, die gesungen haben, gebetet haben, die Gemeinschaft, der Geruch der Landschaft, die Sprache, der Klang der Sprache, das gibt ja auch, die Sprache ist ja auch Heimat. In der Sprache fühle ich mich daheim, kann ich mich ausdrücken. Also all das gehört zur Heimat und Heimat ist eine ganz wichtige Wurzel und ohne Wurzel wird der Mensch leicht depressiv. Also ein Grund der Depression ist auch die Wurzellosigkeit. Insofern ist es ganz wichtig, ein Heimatgefühl zu haben. Aber in unserer Gesellschaft, wo ganz viel Mobilität ist, können wir es nicht mehr einfach so wie vor 100 Jahren machen, sondern die Frage daheim sein. Und letztlich ist die Frage, bin ich bei mir selber auch daheim? Und ich denke, gerade die Menschen hier in Südtirol, da habe ich schon ein Gespür, dass sie sich daheim fühlen, dass sie wahrnehmen, diese Landschaft macht ja etwas mit den Menschen und die passt auch zu den Menschen.
Mhm. Noch eine ganze Stunde lang sind wir Feuer und Flamme für Pater Anselm Grün. Ab 11 für Sie hier auf Südtirol 1.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück. Mit Daniel Winkler.
Grüß Gott, herzlich willkommen auch am Pater Anselm Grün. Er ist der wohl erfolgreichste Benediktinermönch weltweit. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben und hier sitzen. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Jetzt wollen wir Anselm Grün auch von seiner privaten Seite besser kennenlernen. Wie viel Urlaub gönnt er sich im Jahr? Liegt er dann am Strand mit Sonnenbrille auf der Nase und lässt es sich richtig gut gehen? Wir fragen nach gleich hier auf Südtirol 1. Ihr Wochenendradio, Südtirol 1 mit Feuer und Flamme. Über 16 Millionen Bücher hat Pfarrer Anselm Grün in den letzten Jahren verkauft, über 300 geschrieben. Er hält weltweit Vorträge, ist Manager, Coach und so weiter und so fort. Pfarrer Anselm, das klingt nach sehr, sehr viel Arbeit. Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal im Urlaub?
Ich gehe jedes Jahr in Urlaub und da achte ich auch drauf, immer im August. Mhm. Eine Woche immer zum Wandern ins Gebirge. Da war ich ein paar Mal auch in Südtirol, im Antal und im Zillertal, also immer in den Bergen. Strand ist nicht meine Welt. Das ist am Strand zu liegen, das wäre für mich. Ich bade gerne in den Seen, aber nicht unbedingt im Meer. Und gut, eine Woche gehe ich mit meinen Geschwistern wandern, dann bin ich eine Woche bei meiner Schwester in Murnau. Mhm. Da wandere ich auch und fahre Fahrrad durchs Moor. Und eine Woche bei meinem Bruder in Eichach und ja, auch Fahrradfahren, Wandern und Lesen.
Mhm. Ihren Brüdern und Ihnen stehen ja im Jahr 3 Wochen Urlaub eigentlich zu. Sie bekommen dafür sogar Taschengeld, 300 Euro. Also für alle 3 Urlaube, oder? Wahrscheinlich.
Für die 3 Wochen 500 Euro. Wir haben es inzwischen erhöht auf 500.
Weil die Geschäfte so gut laufen, oder?
Weil
das Leben teurer geworden ist.
Ja, also ich brauche selber nie so viel, weil meine Geschwister brauchen kaum Geld.
Ja, klar.
Aber die keine Eltern mehr haben, die darauf angewiesen sind, Pension zu zahlen, die brauchen halt mehr.
Was machen Sie in Ihrer Freizeit sonst noch gerne? Also wenn Sie jetzt nicht unterwegs sind oder Bücher schreiben, sondern Sie richtig frei haben.
Gut, so viel Freizeit habe ich natürlich nicht, aber am Sonntagnachmittag gehe ich gerne mal spazieren. Wir haben so eine schöne Bachallee oder wenn ich keine Lust habe zum Schreiben, dann höre ich Musik mit Kopfhörer und lasse einfach die Musik ganz in mich hineinhorchen. Mhm. Die klassische, also Bach-Kantaten oder Mozart-Messen und so weiter.
Mhm. Aber Sie sind ein sehr naturverbundener Mensch. Dieses Gefühl haben wir jetzt, gell, nach diesem Gespräch. Also es ist schon wichtig, also den Bezug zur Natur vor allem.
Ja, ich bin sehr froh, dass unser Kloster am Land liegt und nicht in der Stadt. Also ich könnte nicht in der Stadt auf Dauer leben. Das ist keine Welt für mich. Natürlich die Stadt gut für die Kultur, aber ich liebe die Natur und ich bin froh, dass ich gleich im Grünen bin und wir wunderbare Wege haben durch das Grüne.
Mhm. Gibt Ihnen diese Natur auch ein bisschen Ruhe oder bringt sie Sie eher zum Nachdenken?
Die Natur bringt mir Ruhe. Also ich zum Beispiel jetzt im Sommer meditiere ich manchmal, indem ich spazieren gehe und dann nehme ich einfach die Frische des Morgens wahr. Das ist für mich wie die Gegenwart Gottes, die mich einhüllt in der Luft, in der frischen Morgenluft, wenn die Sonne scheint, wenn die Vögel zwitschern. Das ist für mich auch eine Gotteserfahrung.
Jetzt ist Pater Anselm Grün auch Klosterchef, damit auch Chef einer mittelständischen Firma. Ob er schon mal eine Kündigung ausgesprochen hat? Darüber unterhalten wir uns gleich. Einfach die schönsten Hits und die interessantesten Gäste im Sonntagsfrühstück aus Südtirol 1. Heute Bestseller-Autor Pfarrer Anselm Grün. Ich habe es gerade vorhin gesagt, Sie leiten als Klosterchef ein mittelständisches Unternehmen mit 300 Mitarbeitern und mussten ja auch schon eine Kündigung aussprechen, gell? Eine war es bis heute.
Gut, wir mussten mal einen Lehrer kündigen, weil der sowohl für die Schüler wie für die Eltern, wie für die Kollegen untragbar war. Gott sei Dank musste ich nie jemanden kündigen, den ich eingestellt habe, weil da habe ich schon immer auf mein Bauchgefühl gehört und wenn ich jemanden eingestellt habe, habe ich nie entlassen. Aber manchmal haben andere eingestellt, der Schuldirektor oder der Verlagsdirektor, und da ist manches auch schon mal schief gelaufen, dass die sich getäuscht haben in der Person.
Mhm. Sie sind ja auch ein Chef, der mit Aktien umgehen kann. Allerdings haben Sie sich auch schon mal ordentlich verspekuliert, gell?
Gut, verspekuliert ist etwas hart ausgedrückt. Man kann an der Börse nie immer gewinnen. Wenn man gewinnen will, muss man auch verlieren können. Und wenn die Aktien einfach runtergehen, wie damals in der Finanzkrise, haben wir natürlich verloren. Aber das haben wir alles nach 2 Jahren wieder aufgeholt.
Mhm. Welche Summe ging es da?
Ja, das waren ein paar Millionen.
Ah, haben Sie da noch ruhig geschlafen nachts?
Ja, schon. Also ich denke, ich muss nicht immer erfolgreich sein. Das tut meinem Image auch mal ganz gut, die eigenen Grenzen zu erfahren. Ich kann auch nicht zaubern. Ich kann auch nicht vorher wissen, was immer was bringt. Und vor allem heute ist vieles so unsicher, dass man das nie vorhersagen kann.
Welche Aktie würden Sie an dieser Stelle empfehlen jetzt?
Momentan ist es schwer, etwas wirklich zu empfehlen, weil es ist sehr unsicher, wie es momentan weitergeht. Mhm. Was ich so für mich ist es auch wichtig, nach ethischen Gesichtspunkten anzulegen. Da gibt es zum Beispiel immer so Mikrofinanzfonds, die dann so Mikrokredite geben. Da kriegt man auch 3-4%, die man selber verdient, und das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht so schlecht.
Jetzt werden sich einige vielleicht denken, Aktien handeln und Mönch sein. Wie passt das zusammen? Welche Antwort haben Sie dann parat?
Ich sage immer, wenn Sie genügend Geld haben, können Sie es unter den Kopfkissen leben und brauchen Sie keine Gedanken machen. Aber wenn Sie Geld brauchen, müssen Sie den Kopf anstrengen. Der Karl Rahner sagt immer, Denkfaulheit ist keine Gabe des Heiligen Geistes. Und wir brauchen Geld für unsere Schule, um die finanzieren zu können. In der Bildung soll man nicht sparen. Und da habe ich halt überlegt, wie kann man sinnvoll Geld verdienen. Und ich kann meine Mitarbeiter nicht auspressen und sagen, ihr müsst noch mehr arbeiten, damit wir die Schule halten können. Und das ist für mich die Aufgabe von Geld, mit Fantasie Geld zu verdienen. Und natürlich geht es nicht grenzenlos und ist auch wichtig, ethische Gesichtspunkte. Ich habe nie zum Beispiel Luxusaktien, nie Rüstungsaktien, sondern ich nehme nur die Aktien, wo ich das Gefühl habe, dem kann man trauen.
Willkommen zurück. Pfarrer Anselm Grün ist noch bis um 12 Uhr unser Gast. Eigentlich ist es fast schon ein Tabuthema. Mönche sprechen kaum öffentlich über Liebe und Partnerschaft. Bei Anselm Grün ist das anders. Sie sollen sich ja zweimal, habe ich im Internet gelesen, ich weiß nicht, ob stimmt, zweimal in ihrem Leben ordentlich verliebt haben, als junger Benediktinermönch und dann mit 50 nochmal. Sie war damals 10 Jahre jünger als sie. Was ist geblieben von dieser Begegnung?
Gut, ich bin dankbar für diese Begegnungen. Verlieben heißt ja immer, dass ich auch mit mir in Berührung komme, dass ich liebensfähig bin, dass ich eine andere Qualität des Lebens erlebt habe. Ich habe noch eine lockere Freundschaft, aber es ist nicht mehr so viel Kontakt da. Aber wir können uns noch schreiben oder wenn wir uns begegnen, können wir unterhalten. Aber es ist anders geworden. Jeder ist seinen Weg gegangen.
Bleiben wir bei der Liebe, beim Verliebtsein. Gab es eigentlich nie einen Moment in Ihrem Leben jetzt, ja, wo Sie es richtig bereut haben, Mönch zu werden?
Bevor ich Mönch geworden bin, habe ich natürlich manchmal Angst gehabt, dass ich da innerlich vertrockne in einer reinen Männergesellschaft. Und auch wenn am Ende des Studiums gab es schon auch mal so Phasen, wo ich denke, ist das wirklich für mich der Weg? Da gab es mal eine Krise so zwischen 28 und 32, aber seitdem habe ich es nie bereut. Und auch damals war mir klar, wenn ich mir das vorgestellt habe, gut, ich tritt aus, ich heirate, ich mir das vorgestellt habe, dachte, na, ist doch nicht mein
Weg. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen im Kloster ist mit Nachwuchs. Bei uns in Südtirol wird das aber immer mehr zum Problem, dass sich weniger entscheiden, Pfarrer zu werden. Ist es nicht an der Zeit, dass sich die Kirche doch öffnet und vielleicht auch Ehen zulässt?
Gut, im Mönchtum ist natürlich, das ist keine Frage, Mönch und Ehe passt nicht zusammen, aber bei Weltpriestern, ich begleite ja viele Weltpriester, die auch in Krise geraten sind, da plädiere ich immer dafür, dass man beide Wege gibt. Für viele ist der Zölibat wirklich ein guter Weg, aber ich kenne natürlich auch Priester, die gerne Priester sein würden, auch wenn sie jetzt eine Frau lieben und das nicht beides, also nicht heimlich das machen wollen, sondern die wären weiterhin gute Priester, auch wenn sie heiraten würden. Also insofern wäre es sicher sinnvoll, wenn beide Wege möglich sind, der verheiratete Weg und der ehelose Weg.
Gibt es Chancen, wie schätzen Sie die ein jetzt mit dem neuen Papst?
Der neue Papst ist sicher offen dafür, aber es ist nicht so leicht, sowas durchzusetzen. Ich denke, der erste Schritt wäre mal auch Frauen zum Beispiel, Diakonen, Frauen als Diakoninnen und gut, bei Männern, ich denke, es gab ja im Konzil schon mal die Tendenz viri probati, also verheiratete Männer, die dann auch zum Priester geweiht werden. Das wäre der erste Weg und dann einfach das auch freilassen, dass man die Entscheidung freitrifft, ob ich als eheloser Priester lebe oder als Verheirateter.
Aber wenn sich da nicht was tut, dann schaut es schlecht aus mit diesem Beruf, sage ich jetzt mal, mit diesem Berufsstand.
Natürlich ist die Ehe der Pfarrer auch nicht das alleinselig machende Lösung. Ich erlebe es in der evangelischen Kirche, da gibt es ja auch viele Ehescheidungen von Pfarrern. Aber für mich wäre es ehrlicher und sicher auch ein Weg. Es wird auch keine Priesterschwemme geben, das wird auch nicht sein. Aber es wird auf jeden Fall mehr als bisher.
Wie lange wird das noch dauern? Was schätzen Sie?
Also ich hoffe, dass es in den nächsten 10 Jahren so durchgeht, weil die Bischöfe merken ja auch, wir machen uns was vor. Es geht sonst nicht mehr.
Pfarrer Anselm Grün, heute im Sonntagsfrühstück hier auf Südtirol 1 und wir wünschen natürlich auch Ihnen einen schönen Sonntag.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Willkommen in Ihrem Wochenendradio, Pfarrer Anselm Grün, ein Mann, der sehr bescheiden lebt. Beispiel, er kauft sich immer einen Unfallwagen und fährt ihn dann aus. Wann haben Sie sich das letzte Mal aber so richtig Luxus gegönnt?
Also ich selber...
Wie definieren Sie eigentlich Luxus?
Gut, Luxus wäre teuer zum Essen zu gehen oder teure Kleider zu kaufen. Aber ich kaufe nie Kleider, die kriege ich immer geschenkt. Ich gehe auch nie selber in teure Wirtschaft. Mit meinen Geschwistern, wir sind alle ein Stück auch sparsam erzogen, wir gehen dann schon mal in die Wirtschaft und genießen einen Wein, einen Rotwein und etwas Gutes zu essen. Aber sonst was haben, also ich brauche nichts. Natürlich, ich habe dann einen PC, wie geschenkt bekommen. Also unser Buchhalter, der organisiert es immer, dass die Firmen dann mir zum 70. halt was schenken. Aber das kann ich mich dann schon drüber freuen, dass der schnell geht und dass ich da gut arbeiten kann. Aber sonst brauche ich nichts.
Zurück in Feuer und Flamme. Pfarrer Anselm Grün hat es sich heute bei uns gemütlich gemacht. Das Sonntagsfrühstück neigt sich allerdings schon dem Ende zu. Mit unseren Gästen schauen wir am Ende der Sendung auch in die Zukunft. Jetzt haben Sie es zu einem der erfolgreichsten Autoren unserer Zeit geschafft. Was fehlt jetzt noch?
Ich bin kein Zukunftsforscher und kann auch nicht sagen, aber was mir wichtig ist für unsere Gesellschaft, dass wir lernen, miteinander diese Welt zu gestalten. Im Zeitalter der Globalisierung können wir nicht nur rein regional denken. Auf der einen Seite sollten wir die Heimat schützen und uns in dieser Gegend wohlfühlen. Auf der anderen Seite braucht es auch eine Offenheit für die Probleme der ganzen Welt. Wir sind heute verantwortlich, nicht nur für uns selber, sondern immer auch für andere. Und ich hoffe, dass gerade die da von Gewalt und von Krieg beherrscht werden, dass die auch umdenken und spüren, das ist kein Weg, sondern es geht nur über das Gespräch, über das Miteinander.
Was wünschen Sie sich für Ihre Zukunft?
Für meine Zukunft wünsche ich, dass ich noch ein paar Jahre gesund leben kann, dass ich noch kreativ bin, noch Menschen helfen kann, und dann überlasse ich Gott, wie lange er mir die Kraft gibt und wie lange ich ein Segen sein kann für andere.
Jetzt haben wir uns heute schon ausführlich über das Wort Glück unterhalten. Der Sinn des Lebens soll es nicht sein, das Glück zu suchen, haben Sie gesagt. Was möchten Sie uns sonst noch mit auf den Weg geben an dieser Stelle?
Was ich im Gespräch den Menschen immer wieder sage, bewerten Sie sich nicht. Schauen Sie an, was in Ihnen ist, und dann schauen Sie, wie gehe ich damit um. Aber sich nicht verurteilen, wenn ich Angst habe, wenn ich depressiv bin, wenn ich irgendwelche Fantasien habe, sondern es ist so, wie es ist, und die Frage, die Lust, das zu gestalten. Wir können nur das gestalten, was in uns ist, und nicht uns irgendein Idealbild machen und meinen, wir müssten uns in dieses Idealbild hineinpressen. Das ist für mich. Und haben Sie Geduld mit sich selber und sind Sie barmherzig mit sich selber.
Das klingt so leicht, Geduld haben mit sich selbst. Das muss man auch erst lernen, oder?
Klar, heute ist ja alles ungeduldig, ich muss alles schnell verändern. Und ich sage immer, nicht verändern, sondern verwandeln. Verändern heißt ja, ich muss ein anderer Mensch werden. Und viele kämpfen dann gegen sich selber. Verwandeln heißt, alles, was ist, ist gut, aber ich bin noch nicht ganz der ich eigentlich sein könnte von meinem Wesen. Und die Lust hineinzuwachsen in mein einmaliges Wesen, das würde ich jedem wünschen.
Jetzt haben Sie im Jänner Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
Ich hoffe, dass ich in 10 Jahren noch gesund bin und noch wach bin und noch ganz offen für die Menschen bin. Aber das überlasse ich Gott, was er mir in 10 Jahren gibt.
Wann waren Sie eigentlich das letzte Mal vielleicht zornig mit dem Gott? Gab es auch schon solche Momente, wo Sie sich richtig geärgert haben und wo Sie sich gedacht haben, muss das sein?
Gut, wenn ich Menschen begleite, die ein Unglück nach dem anderen hatten, dann denke ich schon, wie kann Gott das zulassen? Eine Frau hatte 5 Söhne und 4 sind verunglückt. Da bin ich dann schon auch zornig, wie kann das sein? Und da habe ich auch keine Antwort.
Da gibt es keine Antwort darauf?
Die Frage nach dem Warum nicht, aber nur die Frage, wie gehe ich damit um?
Flüchten deshalb auch viele in den Buddhismus, weil sie sich denken, oder insgesamt im Buddhismus vielleicht, sich wohler fühlen, weil sie sich denken, was ich jetzt in diesem Leben vielleicht gut mache oder weniger gut mache, bekomme ich dann im nächsten Leben gut? Oder?
Also die Reinkarnation ist keine menschenfreundliche Vorstellung für mich. Ich habe auch mit der buddhistischen Zen-Meisterin zusammen ein Buch geschrieben, die beneidet eigentlich uns dann mehr, also dass wir uns sagen, im Tod werden wir uns wiedersehen. Ja, das ist viel, viel menschlicher, als zu sagen, ich muss dann nochmal eine Runde drehen.
Also glauben Sie, man kommt einmal auf die Welt, durchlebt das und landet dann sozusagen im Himmel?
Ja, und das, was der Buddhismus will, der will ja auch die Reinigung, die Menschen. Genau. Und für den Buddhismus ist die Reinkarnation ja ein Fluch. Also die wollen ja auch ins Nirvana kommen. Und bei uns geschieht die Reinigung eben in der Begegnung mit Gott, das, was man früher mit Fegfeuer bezeichnet hat. Das ist einfach die die Liebe Gottes reinigt mich und dann vertraue ich darauf, wenn ich mich hineinfallen lasse, dass ich dann auch in den Himmel komme.
Es sind ja auch, ich bin mir sicher, einige Hörer mit dabei, die vielleicht noch auf der Suche nach Gott sind. Also wie stellen Sie sich eigentlich Gott vor? Oder?
Gut, meine Vorstellungen von Gott, das weiß ich, dass sie natürlich nur Bilder sind und Gott ist jenseits aller Bilder. Aber Gott als die Liebe, als die Weite, als die Wahrheit, Gott als das Du, das mich anspricht, wo ich spüre, ich bin getragen, geborgen, gehalten, bedingungslos geliebt. Und wenn mir das Bild Gottes entschwindet, dann schaue ich immer auf Jesus und sage, da äußert sich konkret, wenn ich seine Worte höre, da spüre ich etwas von diesem Gott, von diesem Geheimnis Gottes, das Liebe ist, aber letztlich auch unbegreiflich.
Mhm. Auch Pfarrer Anselm Grün darf sich auf unser traditionelles Frage- und Antwortspiel freuen. Gibt's gleich zum Abschluss hier in Feuer und Flamme auf Südtirol 1. Wir wünschen Ihnen einen gemütlichen Sonntag. Südtirols bester Musikmix, jetzt der Endspurt hier in Feuer und Flamme. Pfarrer Anselm Grün kümmert sich um unser traditionelles Südtirol 1 Frage- und Antwortspiel. Also er wird meine Sätze ganz einfach zu Ende sprechen. Mönch zu sein bedeutet mir,
mein Leben lang Gott zu suchen.
Wer mich kennt, der weiß,
dass ich ein weites Herz habe.
Als Aktienhändler sollte man
das richtige Maß finden und langatmig sein.
Liebe ist für mich
etwas, was mich lebendig hält, was mich auf zum Blühen bringt.
Meine Bücher sind
ein Versuch, den Menschen zu verstehen und ihnen einen Weg zu zeigen, wie sie selber leben können.
Wenn ich einen richtig schlechten Tag habe,
dann halte ich erstmal inne und sage, was ist jetzt eigentlich los und versuche das Gott hinzuhalten.
Das letzte Mal geweint habe ich,
als meine Mutter gestorben ist.
Südtirol bedeutet mir
ein freundliches Land, ein schönes Land und freundliche Menschen.
Bei einer Frau schaue ich zuerst
auf das Gesicht, auf das, was sie ausstrahlt.
Am liebsten esse ich
Spaghetti alla Carbonara.
Glück ist
im Einklang sein mit sich selber.
Luxus bedeutet mir
nicht viel.
Bestimmt nie vergessen werde ich
einen Gottesdienst, wo ich das Gefühl habe, da hat alles gestimmt, da waren die Menschen im Tiefsten berührt.
Und ich werde auch weiterhin
schreiben, Vorträge halten und Menschen zuhören.
Ja, herzlichen Dank für dieses wirklich tolle Sonntagsfrühstück. Daniel Winkler ist mein Name. Ich wünsche Ihnen daheim noch einen schönen Sonntag. Und das letzte Wort gehört meinem Gast, Anselm Grün. Bitteschön.
Ich wünsche Ihnen auch einen gesegneten Sonntag. Genießen Sie die freie Zeit. Sonntag ist eine heilige Zeit und heilig ist das, was der Welt entzogen ist, das mir gehört. Und genießen Sie den Sonntag als den Raum, wo sie einfach mal sein dürfen, ohne etwas leisten zu müssen. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie selber ein Segen sind für andere.